Der Frustmoment von vermutlich jedem Lehrer ist der, wenn die Schüler einfach überhaupt nichts verstehen. Und da fällt mir ein, ich habe meinen Drücker vergessen. Gerade noch rechtzeitig. Der Frustmoment von vermutlich jedem Lehrer ist der, wenn die Schüler einfach überhaupt nichts verstehen, wenn die Schüler einfach nichts lernen. Der ganze Sinn, oder man könnte sogar sagen, die ganze Berufung von einem Lehrer besteht ja darin, dass man jemand anderem, nämlich einem Schüler, etwas beibringt. Und wenn der Schüler nichts lernt, dann stellt sich doch dem Lehrer unweigerlich die Frage, habe ich mit meiner Investition in diese Person meine Zeit verschwendet. Als ich 6 Jahre alt war, da wollten meine Eltern in meine musikalische Entwicklung investieren und haben mir Cellounterricht ermöglicht. Meine Lehrerin war eine ungeduldige, strenge, unbarmherzige, möglicherweise sogar kommunistische Ungarin. Und sie hatte nicht viel Freude mit mir. Und ich hatte nicht viel Freude mit ihr. Und so haben wir uns gegenseitig 4 Jahre lang das Leben schwer gemacht. Im 5. Jahr dann habe ich die Lehrerin gewechselt. Und dabei hat sich gezeigt, dass ich mindestens einen Teil zu diesem Misserfolg beigetragen habe. Vielleicht seht ihr die Leidenschaft, die aus dem Foto heraus strahlt. Und noch klarer wurde das dann, als ich nach 5 Jahren Cello zum Gitarrenunterricht gewechselt habe. Und auch da blieben irgendwie die Erfolgsleistungen ein bisschen aus. In einem Lehrer-Schüler-Kontext erwartet man sich einen gewissen Fortschritt. Aber Lehrer sind ja nicht nur Personen, die von einem Lehrinstitut angestellt sind, die Teil vom Bildungssystem sind, ganz offiziell, sondern das Wesen von einem Lehrer ist viel, viel größer und in viel mehr Situationen sichtbar als nur im Schulumfeld. Das sieht man zum Beispiel in der Gemeinde hier. Ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Leiter haben eine Lehrfunktion. Die Kindermitarbeiter, die Jugendmitarbeiter, die Kleingruppenleiter, Prediger, ganz, ganz viele Personen hier haben diese Lehrerrolle. Oder auch wenn es nicht offiziell eine offizielle Rolle ist, als Lebensbegleiter, Menschen in der Gemeinde, wo Anteil haben am Leben, ein Stück weit mitbegleiten und auch so investieren. Menschen, die einfach auf eine formierende Art und Weise in andere Menschen investieren und so sie ein Stück weit weiterbringen. Natürlich auch wir Eltern, ist keine offizielle Lehrerfunktion, aber wir investieren in unsere Kinder. Und unser Ziel ist, dass diese Kinder, die wir bekommen haben von Gott, dass sie lebenstauglich werden, dass sie eigenständig werden. Und da spielen natürlich unsere Mütter eine ganz, ganz besondere Rolle, die wir heute ehren wollen. Und es ist so gut, dass es Mütter gibt und sich Gott das so ausgedacht hat, Mann, Frau, Vater, Mutter. In jeder von diesen Situationen, bei allen Investitionen, ist es das Ziel, dass man wächst. Dass man etwas lernt, dass man etwas versteht oder dass man was erkennt. Und manchmal passiert es gegenseitig, manchmal geht es nur in eine Richtung, das hängt dann davon ab, wo die jeweiligen Personen so stehen, wer wie viel zu geben hat oder zu empfangen hat. Aber es soll etwas weitergehen, es soll was passieren. Und in jeder von diesen Situationen, in allen Investitionen, die passieren, ist es frustrierend, wenn kein Fortschritt erkennbar ist. Und genau das ist die Situation, die Jesus erlebt in unserem heutigen Abschnitt in Johannes 14. Wir haben Gründonnerstag und somit ist das die letzte Gelegenheit, die Jesus als Lehrer hat, um bei seinen Schülern anzubringen, was ihm wichtig ist, was sie noch lernen sollen. Aber diese Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen hat, die ist sehr, sehr ernüchternd, sehr enttäuschend. Was an diesem Abend soweit passiert ist, der Judas hat die Runde verlassen, Kapitel 13, und er will jetzt Jesus Mörder zu ihm führen und quasi diesen Verrat zu Ende bringen. Der Petrus, der kapiert überhaupt nicht, was Jesus mit der Fußwaschung vorhat. Da haben wir letzten Sonntag reingeschaut. Und er sträubt sich zuerst gegen das, was Jesus tut. Und dann schießt er komplett übers Ziel hinaus und zeigt einfach, er hat gar nichts verstanden. Typisch Petrus. Er weiß nicht, um was es Jesus wirklich geht. In unserem Abschnitt kommt dann der Thomas auf den Plan und der zeigt, dass er eben keinen Plan hat von dem, was Jesus redet. Und dann kommt als nächstes der Philippus, der verkennt Jesus komplett als der er ist. Er denkt, Jesus ist einfach ein Mensch und weiß nicht, dass er Gott ist. Und dann zu guter Letzt kommt noch der Judas, nicht der ist der Verräter Iskariot, sondern ein zweiter Judas. Und der fragt sich, wie denn die Menschen überhaupt erkennen können, was Jesus so vorhat. Nach 3 Jahren intensiver Investition scheint es so, als ob einfach überhaupt nichts angekommen ist. All das, was Jesus weitergeben wollte, nichts da. Es ist buchstäblich 5:12 und die Jünger sind alles andere als bereit auf das, was hier kommt. Aber dass das so ist, hat auch einen guten Grund. Obwohl nämlich Jesus der beste Lehrer war, der je gelebt hat und der je gelehrt hat, sieht er sich dennoch Limitationen gegenüber, die menschlich einfach nicht zu überwinden sind. Bei Jesus nämlich ist es so, anders als in jedem anderen Lehrer-Schüler-Kontext, dass wir zu 100% sicher sein können, dass es hier an den Schülern liegt und nicht am Lehrer. Kein Lehrer hat je so viel Erkenntnis und so viel Verständnis mitgebracht wie Jesus. Und niemand hat so viel Weisheit, so viel Wahrheit wie Jesus. Niemand hat diese unvorstellbaren Taten, mit denen er unterstreichen kann, was er den Leuten sagen will. Stell dir das mal vor. Jesus möchte den Leuten weitergeben, dass wir Menschen geistig blind sind. Und was macht er? Er heilt einen Blindgeborenen. Besser geht's gar nicht. Und dann haben sie dieses intensive Miteinander. 3 Jahre lang teilen sie das Leben mit Jesus. Wenn man jemandem was beibringen will, dann kann man das wirklich nicht besser machen als Jesus. Und dennoch erlebt Jesus Begrenzungen in der Kommunikation, die menschlich so nicht überwindbar sind. Und deshalb präsentiert nun Jesus in unserem Abschnitt hier seinen Jüngern und aber gleichzeitig uns Gottes Lösung, um unser menschliches Unverständnis zu überwinden. Und damit beginnt dann Jesus auch seine Rede in Kapitel 14, Vers 1. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen, wenn du eine hier hast. Wir bleiben im ganzen Kapitel. Kannst immer wieder nachschauen, wo ich die Sachen hernehme, wo ich euch weitergebe. Johannes 14, ab Vers 1 bis 4. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, um euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr. Und den Weg wisst ihr auch. Erinnern wir uns kurz einen Schritt in die Geschichte hinein. Für die Jünger ist dieser Abend ein Abend wie jeder andere. Warum sollen die Jünger auch den Schrecken von den darauffolgenden Tagen kennen? Sie haben keine Ahnung und sie können es auch nicht wissen. Nach diesem triumphalen Palmsonntag, gerade vergangener Sonntag war für sie Palmsonntag, wäre das jetzt ja die logische Konsequenz, dass Jesus Erfolgsschiene, Erfolgskurs nahtlos weitergeht. Dass Jesus jetzt endlich die Herrschaft übernimmt. Dass Jesus beginnt zu regieren und endlich die Römer besiegt, die Besatzungsmacht rausschmeißt und dann Israel endlich diesen Ruhm wiedererlangt, wo sie so lang schon drauf warten. Und diese Perspektive ist überhaupt kein Grund, sich zu fürchten oder erschrocken zu sein. Aber Jesus sieht weiter. Er weiß, wie der Weg wirklich verlaufen wird. Er weiß, was die nächsten Tage alles auf sie wirklich zukommen wird. Und somit hat Jesus diese Absicht, seine Jünger vorzubereiten und zu trösten vor diesen bevorstehenden, aufwühlenden Ereignissen, von seiner Verhaftung und von seiner Kreuzigung. Er sagt zweimal, erschreckt nicht, Vers 1, Vers 27, und dann sagt er noch, verzagt nicht. Er will seine Jünger trösten und gleichzeitig auch uns 2000 Jahre später. Die erste große Überraschung, die Jesus präsentiert, er sagt, ich werde gehen. Und da sagt er, im Haus meines Vaters, da sind viele Wohnungen, und da gehe ich hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Immer wenn ich das lese oder wenn ich das höre, dann kommt mir folgendes Bild in den Sinn. Da gibt es ganz viele Wohnungen und da geht Jesus hin. Plattenbauten, massive Wohnsiedlungen. Und dann ist der nächste Gedanke, oh nein, muss ich hier meine Ewigkeit verbringen? Bitte nicht, das kann nicht das Paradies sein. Aber es ist wirklich nicht das Paradies, das würde mich sehr überraschen. Jesus' Absicht ist eine ganz, ganz andere. Die Idee hinter Wohnung ist nämlich nicht ein Betonklotz, so ein Massenquartier, sondern es ist ein Ort, wo man verweilen kann. Es ist ein Ruheort, eine Heimat. Es ist ein Platz, wo man richtig, richtig ankommt. Und was Jesus jetzt sagt ist, ich gehe zu meinem Vater in den Himmel und dort werde ich euren zukünftigen Ruheplatz vorbereiten. Ich werde eine richtige, eine ewige Heimat herrichten. Er sagt, ich gehe, um für euch den Himmel bereit zu machen. Und dann werde ich wiederkommen und euch genauso an diesen Ort holen, zu mir hin. Und dann werden wir gemeinsam dort sein. Keith Green war ein bekannter christlicher Musiker aus den 70er und 80er Jahren. Und der hat einmal gesagt, wenn ich mich so umsehe und die Schönheit und die Schöpfung sehe und in der Bibel lese, dass Gott das alles in 6 Tagen erschaffen hat und er jetzt seit 2000 Jahren eine Heimat für uns vorbereitet, dann muss das hier ein Leben wie im Müllkübel sein, im Gegensatz zu dem, was uns da oben erwartet. Und das ist die große Hoffnungsbotschaft für uns Menschen. Vor uns liegt eine herrliche Zukunft. Ein fantastischer Ort. Ein Ort bei Gott und mit Gott. Und seit 2000 Jahren bereitet Jesus das für uns, für seine Kinder vor. Das, was wir hier haben, das ist nicht der volle Deal. Es ist nur ein Schatten. Es ist eine Ahnung von dem, was kommen soll. Und so schön, wie es in dieser Welt ist, wir sehen an so vielen Dingen hier in dieser Welt, dass das einfach nicht alles sein kann. Sondern vor uns liegt ein vollkommener Ort, den Jesus für uns vorbereitet. Und dann kommt der Frustmoment von Lehrer Jesus. Jesus sagt in Vers 4, ihr wisst, wo ich hingehe und ihr wisst auch, wie ihr dahin kommt. Und dann kommt die Antwort vom Schüler Thomas und der repräsentiert alle die Jünger. Er sagt, Vers 5, nein, wir wissen weder, wo du hingehst, noch wissen, wie wir da hinkommen. Und daraufhin antwortet Jesus und er sagt, Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann kommt der nächste Dämpfer, dann sagt nämlich der Philippus, ja, Jesus, Gott, den Vater, den wollen wir sehen. Zeig uns den Vater, sagt er, und es genügt uns. Jesus, bring uns einfach in Kontakt mit Gott. Das würde absolut ausreichen. Und dann antwortet Jesus und sagt, aber Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Sichtlich frustriert sagt Jesus, so lange bin ich mit euch zusammen und ihr habt das absolute Kernstück von meinem Wesen nicht verstanden. Freunde, ich bin Gott. Ich glaube, die allermeisten Menschen nehmen Jesus positiv wahr. Wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde oder bei euch im Bekanntenkreis, Familie, Verwandtschaft, Arbeitskollegen, egal wer, wenn man da fragt, denkst du, Jesus ist ein guter Mann oder ein schlechter Mann? Ich glaube, beinahe bei allen würde Jesus auf die gute Seite kippen. Und das ist natürlich noch viel mehr bei uns Christen wahr. Bei uns spielt Jesus ganz bestimmt eine ganz, ganz wichtige und eine positive Rolle. Aber trotzdem bleibt auch für uns die Frage, wer ist Jesus? Und zwar wirklich, wer ist Jesus wirklich für uns? Stell dir mal vor, die Jünger sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs. 3 intensive Jahre, wo sie Jesus lehren hören. Sie hören den besten Prediger zu, den es jemals gab. Und sie hören, dass dieser Mann mit Vollmacht spricht. Dass er wirklich weiß, wovon er redet. Seine Worte bewegen. Sie haben 3 intensive Jahre, wo sie unbeschreibliche Wundertaten miterleben. Da gibt's Lahme, die können plötzlich gehen. Und da gibt's Tote, die leben wieder. Und Blinde, die können sehen. Und vieles, vieles mehr. 3 intensive Jahre, wo die Jünger unübertreffliche Dinge sehen und hören. Und zwischendurch haben sie auch immer wieder helle Momente. Zum Beispiel der Petrus sagt mal, Johannes 6, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt stehen sie da, am letzten Abend, und sie sehen in Jesus einfach nur einen Menschen, nicht Gott. Und was denkst du? Wie schneiden wir da ab? Du und ich, haben wir erkannt, wer Jesus ist? Und ich kann nur für mich selbst reden, aber ich bin immer wieder bestürzt darüber, wie wenig ich verstanden habe und wie wenig und gering und unvollkommen meine Sicht von Jesus ist. Und das wird mir vor allem dann bewusst, wenn ich sein Wort aufschlage oder wenn ich mich mit seinen Kindern, mit euch unterhalte. Lasst uns vorsichtig sein, die Jünger als unverständlich oder als dumm abzustempeln und zu meinen, dass wir Erkenntnis gewonnen hätten, nur weil wir diesen korrekten Satz formulieren können oder weil wir ein Glaubensbekenntnis wissen, formulieren können. Die Jünger sind definitiv unverständlich, das sagt Jesus selbst. Aber statt über sie zu urteilen, lasst uns alles dran setzen, eine bessere Erkenntnis von Jesus zu gewinnen. Jesus ist Gott. Ich glaube, Jesus ist nicht unbedingt frustriert, weil die Jünger ihm nicht die Ehre geben, die er verdient, dass sie ihm nur diesen menschlichen Status zuschreiben statt diesen göttlichen. Ich glaube, was Jesus wirklich frustriert, ist, dass die Jünger Gott vor sich haben und ihn aber nicht erkennen. Und das wird deutlich in dem, was Jesus zu Thomas sagt. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist nicht ein Mittel zum Zweck. Er ist nicht einfach nur ein Weg, um irgendwo hinzukommen. Jesus ist nicht ein Mittel zum Zweck, eine intellektuelle Wahrheit oder ein Wissen, damit wir schlauer werden, dass wir noch mehr Informationen haben. Jesus ist nicht ein Mittel zum Zweck, eine bessere Methode, besser zu leben, das Leben mehr auszukosten. Mit Jesus begegnen wir Menschen dem absoluten Mittelpunkt des Lebens. Wir begegnen Gott selbst, der, um den sich alles dreht. Und die Jünger erkennen nicht, wen sie vor sich haben. Und deshalb noch einmal für uns. Wer ist Jesus wirklich? Wer ist Jesus für uns? Alles, was Jesus hier offenlegt, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das steht auch in absoluter Abhängigkeit von seiner Person, weil er ist Gott. Und was Jesus hier anbietet, ist eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben. Er sagt, ich bin der Weg und wenn du nichts mit mir zu tun hast, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg. Er sagt, ich bin die Wahrheit und wenn du nichts mit mir zu tun hast, dann lebst du abseits von der Wahrheit. Er sagt, ich bin das Leben und wenn du nichts mit mir zu tun hast, dann bist du abgeschnitten vom Leben. Es gibt nur einen Weg, zu Gott zu kommen und der bin ich. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus geht von den Jüngern weg, um diesen ewigen Ruheort bei Gott vorzubereiten und er selbst ist der einzige Weg, an diesen Ruheort zu gelangen. Und das ist eine Hoffnung und eine Zuversicht, auf die wir hier und heute immer noch warten. Eine Hoffnung und eine Zuversicht, nach der wir uns sehnen, nach der wir uns ausstrecken. Und diese zukünftige Hoffnung, die setzt alle momentanen Schwierigkeiten, Herausforderungen und sogar alle momentanen Freuden in diese ewige Perspektive. Es gibt mehr. Es hat nichts an Gültigkeit verloren. Es ist ein fantastischer Ort. Und seit 2000 Jahren baut Jesus an diesem Ort herum. Aber bis es soweit ist, wird noch viel passieren. Und so redet Jesus weiter. Ab Vers 12 sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Jesus sagt, ich gehe, und wenn ich gehe, dann werdet ihr größere Werke tun. Und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, ist, was sind denn das für größere Werke? Redet Jesus von beeindruckenderen Wundern als die, die er selbst vollbracht hat? Ich glaube nicht. Weil wie soll man das übertrumpfen, was Jesus getan hat? Was gibt es Größeres, als einen toten Menschen wieder lebendig zu machen? Besser geht's nicht. Und außerdem war es ja gar nicht Jesus' vorrangiges Ziel, Wunder zu wirken, sondern sein Ziel, seine Mission war, Gott sichtbar zu machen und diese verlorenen Schafe für sein zukünftiges Reich, diesen zukünftigen Ort zu sammeln. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und es im Überfluss haben. Die Wundertaten sind in sich selbst relativ nutzlos im Vergleich zu diesem erwünschten Effekt, zu diesem erwünschten Ziel, nämlich ewiges Leben zu bringen. Und darum glaube ich nicht, dass Jesus effektiv Wundertaten im Sinn hat, wenn er von größeren Werken spricht. Was sind denn aber größere Werke? Jesus redet hier ja nicht zu Einzelpersonen, sondern er redet zu den Jüngern, als Gemeinschaft, im Kollektiv. Und in weiterer Folge zum Kollektiv der Gläubigen. Und das ist die Gemeinde. Das sind wir, du und ich. Jesus redet zu uns allen miteinander. Und er redet nicht davon, dass einzelne Personen größere Werke tun werden, sondern er redet zu und von der ganzen Mannschaft, die miteinander größere Werke vollbringen wird. Und diese größeren Werke sind, mit Gottes Hilfe ewiges Leben zu spenden. Und das hat mindestens zwei Dimensionen. Die eine Dimension geht in die Tiefe und die andere Dimension geht in die Weite. Bei den Begegnungen, die Jesus mit den Menschen hat, da gibt es ja immer wieder helle Momente, geistliche Erkenntnis. Der Johannes nennt das, sie glauben. Aber eigentlich wissen wir nie so richtig, was sie glauben. Und die Gemeinschaft beim letzten Abendmahl hier, Johannes 14, die legt das ziemlich unverblümt offen, nämlich, dass sogar Jesus' engste Nachfolger gar nicht wirklich verstanden haben, um was es geht. Und wie wir bereits vorhin angeschaut haben, Jesus kommt an seine Grenzen. Nicht, weil er ein schlechter Lehrer ist, sondern weil seine Jünger und in Wirklichkeit alle Menschen, inklusive uns, von Haus aus einfach ziemlich unverständlich sind, wenn es um geistliche Dinge geht, um geistliche Wahrheiten. Wir sind sowas wie geistlich blind geboren. Und jetzt sagt Jesus, ich werde gehen, aber die Gottheit, sie kommt und sie wird in euch wohnen. Jesus redet in diesem Abschnitt nämlich vom Vater und vom Heiligen Geist und auch von ihm selbst. Und er sagt, wir werden zu jedem kommen, der mich liebt, Vers 23. Und wir werden Wohnung bei ihm machen. Diese Wohnung hier ist genau das gleiche Wort wie im Vers 2. Und das bedeutet, Jesus geht hin und errichtet einen ewigen zukünftigen Ruheort, eine Wohnung für uns her, den Himmel, das Paradies. Aber gleichzeitig wird Gott selbst dieser Ruheort sein und der zieht bei uns ein. Und zwar, das passiert schon jetzt. Es klingt unglaublich schräg, aber es ist einfach nur fantastisch. Nicht nur, dass Jesus einen super Ort, eine unglaubliche Hoffnung in der Zukunft schafft, sondern bereits jetzt schafft er einen Ruheort und nimmt Wohnung bei uns ein. Und die konkrete Auswirkung davon ist, dass Gott uns Gläubige von innen heraus, uns Menschen von innen heraus, ein Verständnis und eine Einsicht geben wird, die der Mensch Jesus von außen nicht geben konnte. Jesus selbst, obwohl er ein unübertrefflicher Prediger war, steht im äußerlichen Bereden von Menschen an. Und Gott löst dieses Problem, indem er kommt und sich niederlässt, indem er wohnt in uns und dann in weiterer Folge, wie es in Vers 26 heißt, uns erinnert, uns Verständnis schenkt von dem, was Gott will. Das ist nun etwas, das in erster Linie bei uns selbst passieren muss und dann in weiterer Folge bei anderen Menschen passieren kann und soll. Aber es ist etwas, das erst passiert, nachdem Jesus gegangen war und dann eben der Heilige Geist gekommen ist. Er wird noch einige Dinge über den Heiligen Geist sagen in den nächsten Kapiteln an diesem Gründonnerstag, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist. Was hat jetzt aber das Ganze mit unseren Werken zu tun? Wir dürfen Teilhaber, wir dürfen Mitarbeiter sein an diesem atemberaubenden Reich Gottes Prozess. Und wie? Hier spielt das Gebet hinein. Wir dürfen bitten und Gott vollbringt dieses Wunder. Wir können Herzen nicht verändern, aber Gott, und wir dürfen Anteil haben an diesem Werk. Was ist das größere Werk? Es ist eine größere Tiefe als das, was Jesus vollbringen konnte. Gott schafft ein richtiges, ein tiefgreifendes Verständnis von ihm selbst und seinem Heil durch seine Präsenz in uns. Aber auch in der Weite sind unsere Werke größer als die von Jesus. Nämlich der Wirkungskreis von Jesus wird durch den Wirkungskreis der Gemeinde um ein Vielfaches übertroffen. Wir sehen diese Initialzündung in der Apostelgeschichte, haben wir im vergangenen Jahr durchgenommen. Da kommen 3000 auf einen Touch und dann kommen täglich ständig neue hinzu. Und die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Und das hat nicht aufgehört nach diesen ersten Tagen der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, sondern hat sich unaufhaltsam fortgesetzt über die letzten 2000 Jahre. Das sind die größeren Werke, die passieren. Es ist eine tiefere und weitere Ausbreitung von Gottes Reich, als Jesus das bewirken konnte. Und obwohl Gott selbst diese treibende Kraft bleibt, dürfen wir Anteil an diesen Werken haben und in seiner Abhängigkeit größere Werke tun. Mit dem Ziel, dass viele, viele Menschen in diesen von Jesus vorbereiteten Ruheort eingehen können. Vielleicht enttäuscht dich diese Erklärung. Vielleicht hättest du dir was Spektakuläres gewünscht. Vielleicht so eine Anleitung wie wir Lahme gehen machen können oder sowas. Und wenn deine Reaktion Enttäuschung ist, dann muss ich dich rügen. Und ich muss mich auch selbst rügen. Bei mir geht es ein Stück weit genauso. Aber alles, was eine enttäuschte Reaktion bedeutet, ist, dass wir einfach nicht verstanden haben, in welchen Dimensionen Gott handelt. Wir haben nicht verstanden, was es für ein Wunder ist, wenn ein Mensch Gott erkennt, von geistlicher Blindheit zu sehend wechselt. Wir haben nicht verstanden, was es für Konsequenzen mit sich bringt, dass Menschen in ewiger Gemeinschaft beim lebendigen Gott sind, an seinem vorbereiteten Ruheort, anstatt ewig getrennt und somit abgeschnitten vom Leben zu sein. Und diese Beurteilung von spektakulär oder nicht so spektakulär zeigt einfach nur unsere menschliche Sichtweise und unser Unverständnis von geistlichen Dingen. Und es zeigt, dass Gott noch ganz, ganz viel an unserem Verständnis tun muss. Wir brauchen dringend seine Erneuerung, die er aber auch schenken will, wenn wir ihn lassen. Drum kommt er zu uns, um sein Werk an uns zu vollbringen. In direkter Verbindung mit diesen Werken steht das Gebet. Jesus geht nicht einfach weg und dann war er nie wieder gesehen, sondern Jesus sagt, auch in Zukunft, ich höre und dann handle ich. Und das sagt er sogar zweimal hintereinander. Vers 13 sagt er, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und dann sagt das Gleiche nochmal, Vers 14, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Ich finde das ein ziemlich waghalsiges Versprechen oder ein Angebot von Jesus, dass er sowas sagt. Es klingt ein bisschen wie ein Blankoscheck. Wir können bitten, was wir wollen, und dann bekommen wir das. Und ich weiß nicht, wie lange du schon auf dem Glaubensweg bist, aber ich bin draufgekommen, das stimmt so nicht. Ich habe schon ganz, ganz oft ernsthaft gebetet, aber Jesus hat nicht erfüllt. Und darum will ich hier zwei Dinge herausstreichen. Ich glaube, Jesus fordert uns definitiv heraus, groß zu denken und in diesem Sinn auch groß zu bitten. Er, der Allmächtige, hat überhaupt keine Limitationen, keine Grenzen. Und wir ehren ihn, wenn wir mit großen Wünschen zu ihm kommen. Das ist so, wie wenn meine Kinder zu mir sagen, Papa, du bist der Stärkste. Und wir wissen nicht, ob das stimmt, weil ich konnte mich noch nicht mit den Stärksten dieser Welt messen. Aber es ehrt mich, dass sie so von mir denken. Und ich befürchte, das hat ein Ablaufdatum. Aber im Unterschied zu mir hat Jesus wirklich keine Einschränkungen. Er ist wirklich allmächtig. Und somit fordert uns Jesus heraus, Großes von ihm zu bitten. Wen sonst könnten wir bitten als den allmächtigen König aller Könige? Zweitens, in Jesu Namen zu bitten, ist keine Zauberformel, die ich an jedes meiner Gebete dranhefte und dann hört mich Jesus, so quasi Hashtag in Jesu Namen. Jesus hört uns auch so. Und in seinem Namen zu bitten, beschreibt ein in Jesus Sinn handeln und bitten. Und Jesus Ziel, das sagt er hier auch, Vers 14, ist, er will den Vater verherrlichen. Und unsere Bitten und unsere Gebete gehen in diese Richtung, nämlich dass Gottes Werke zum Auswirken kommen. Und somit auch hier wieder, Gott arbeitet an uns und formt unser in seinem Namen synchron laufen. Diese Aufforderung von Jesus zu beten und auch sein Versprechen, dass er hören wird und handeln wird, sind der Grund, warum wir als Gemeinde zusammenkommen und miteinander beten. Da gibt es ganz, ganz viele Gebetsgruppen und ich finde, es ist eine super Sache. Jesus hört und handelt, das hat er versprochen. Vergangenen Dienstag haben wir das als Gemeinde getan. Es ist der offizielle Anlass, wo wir als ganze Gemeinde zusammenkommen. Und da waren wir ein bisschen über 30 Personen. Es war ein sehr, sehr guter Abend. Und ich habe keine Ahnung, was Gott noch weiter mit dem macht, was wir von ihm erbeten haben. Aber ich habe auch einige von euch vermisst. Und ich fand es schade, dass wir nur 30 waren. Und das sage ich nicht, um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern weil ich mir für mich selbst und für uns miteinander wünsche, dass wir Jesus ernst nehmen und dass wir auch dieser Aufforderung nachkommen, um in seinem Namen zu bitten. Der Dienstagsgottesdienst ist nicht die einzige Gelegenheit, wo wir beten können miteinander, aber es ist der Moment, wo wir als ganze Gemeinde zusammenkommen und gemeinsam beten wollen. Und da gehören definitiv mehr als 30 Personen dazu. Jesus sagt, wenn er geht, dann passieren größere Dinge, wie wenn er bleibt. Und obwohl er weggeht, hört und handelt er dennoch, wenn wir ihn anrufen, wenn wir zu ihm beten. Wie passiert es, das Ganze, dass Gott zu uns kommt in uns zu wohnen kommt. Das ist ganz einfach. Jesus sagt ab Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Die Liebe zu Gott ist der Schlüssel und die Liebe, die hat ganz, ganz viele Facetten und auch Definitionen. Aber ein grundlegendes Merkmal von Liebe ist, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Die Liebe dreht sich nicht um mich selbst. Und Jesus hat das perfekt vorgelebt. Gott lieben bedeutet, von mir selbst wegschauen und stattdessen zu ihm hinschauen. Es sind nicht meine Wünsche, meine Ideen, meine Ziele, die das letzte Wort haben, sondern Gottes Ideen, Gottes Absichten, Gottes Prioritäten, seine Vorgaben. Und auf sowas kann ich mich eigentlich nur dann einlassen, wenn ich mit Gott jemanden kennengelernt habe, bei dem ich fix weiß, dass er zu mir schauen wird, dass er gut für mich sorgt, dass er es gut mit mir meint. Weil wenn Gott jemand ist, dem ich nicht vertrauen kann, dann muss ich ja selbst zu meinem Vorteil schauen, mich um mich selbst drehen. Und der erste Schritt ist der, dass wir uns an seinem Wort festhalten, an seinen Versprechungen festhalten und ihn ernst nehmen und das tun, was er sagt. Und dann heißt es hier in Vers 21, Jesus wird sich uns Menschen offenbaren. Er zeigt sich uns. Er kann das, weil er ist Gott. Er ist ein lebendiger Gott, der zu uns Menschen kommt. Und in weiterer Folge füllt Gott uns dann immer mehr mit sich selbst aus und er verändert unser Verständnis und unser Wesen von innen heraus zum Besseren, versteht sich natürlich. Jesus geht, um eine ewige Heimat vorzubereiten, einen Ruheort bei und mit Gott. Gleichzeitig aber kommt Gott zu uns, um in uns zu ruhen, in uns zu wohnen und jetzt schon in und durch uns seine guten Werke zu vollbringen. Der heutige Tag kann der Tag sein, an dem das für dich ganz persönlich relevant wird und Wirklichkeit wird. Und zwar, indem du sagst, ja, Jesus, ich glaube daran, dass du der lebendige Gott bist. Auf dich will ich vertrauen. Und wenn du ihm das sagst, dann hört er und er handelt danach. Und wenn das so ist, dann melde dich doch bei uns, weil wir wollen uns mit dir freuen. Wir wollen dich als Bruder oder Schwester willkommen heißen und gleichzeitig wollen wir natürlich auch eine Hilfe sein, ihm Jesus nachfolgen, weil das ist etwas, das gemeinsam einfach besser geht als allein. Vor uns liegt eine wunderbare Zukunft, die jetzt bereits beginnt. Unsere Musiker spielen Lieder für uns, leider dürfen wir nicht mitsingen. Das erste Lied heißt, es gibt einen Ort. Es gibt einen Ort, dieser Ort in der Zukunft, der die Sehnsucht stillt. Es gibt ein Zuhause für jedes Kind der Welt. Und dann gibt es auch schon jetzt einen Ort. Es gibt einen Vater, der wartet und hofft, dass die Welt ihn erkennt und ihn sucht, weil seine Wohnung ist hier mitten unter uns. Und dann im Refrain heißt es, feiert und tanzt, seine Liebe, die macht uns frei. Ich kenne keine Corona-Einschränkung, die das verbieten könnte. Drum, wenn das deine Hoffnung ist, wenn das deine Freude ist, bring das zum Ausdruck. Feiert und tanzt, seine Liebe, die macht uns frei. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, der gut zu uns schaut, deinen Menschenkindern. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast und der Dinge offenlegt, die uns verborgen wären und auch verborgen bleiben, weil wir so dunkle Herzen haben. Und ich danke dir, dass du deinen Geist geschickt hast. Du als Gottheit willst bei uns wohnen und uns Einsicht geben in dein Wesen. Und da möchte ich dich bitten, form du durch dein Wort weiterhin, was wir von dir sehen und verstehen. Und lasst uns mit Freude und Zuversicht dir nachfolgen, auf diese ewige Hoffnung hin, dass wir eines Tages bei dir, gemeinsam mit dir, zur Ruhe kommen und daraufhin fiebern, arbeiten und leben. Amen.